Schon in seiner Kindheit leidet Matthias unter Selbstzweifeln. Ist er wirklich gerettet? Die ständige Furcht vor Verdammnis und die Unfähigkeit, sich jemals sicher zu fühlen, prägen sein gesamtes Aufwachsen. Ein Leben zwischen Bibelversen, innerem Kampf und panischer Angst vor der Hölle. Willkommen bei Menschen im Fokus. Hier wollen wir die besonderen Geschichten von besonderen Menschen zeigen. Und ich bin froh, Matthias, dass du bei mir im Studio bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Nun, schon von Kindheit an hattest du ja Zweifel, ob du bei Gott angenommen bist. Ist ja eigentlich ja ungewöhnlich für Kinder. Wie erklärst du dir das?
Also der Hauptgrund liegt, glaube ich, darin, dass ich in einem Elternhaus aufgewachsen bin, wo der Glaube wirklich alltäglich und auch sehr konsequent gelebt wurde. Also ich habe auch mit anderen schon gesprochen. Es haben, wie du sagst, nicht alle Kinder, aber häufig haben die dann auch keine sehr tiefe Glaubenserfahrung zu Hause mitbekommen. Ja? Und dann stellt sich so nicht so wirklich die Frage, wie relevant ist denn jetzt mein Zustand gerade für mein ewiges Leben oder so. Aber ich erkläre mir das so, also es sind eigentlich zwei wesentliche Punkte. Ich wusste als Kind ganz genau, was Sünde ist. Also dass es Gott gibt, wusste ich sowieso. Meine Eltern haben uns das erzählt, ja, durch die Gottesdienstbesuche und so weiter, Kinderstunde und alle diese Dinge, die dazugehören, wo wir regelmäßig da waren. Wusste ich natürlich, dass es Gott gibt, und ich wusste ganz genau, was Sünde ist und was nicht. Ja, das haben unsere Eltern uns ganz deutlich gemacht. Und deswegen wusste ich auch, dass ich ein Sünder bin. Der zweite Punkt, der liegt, glaube ich, hauptsächlich darin, dass ich ein verkehrtes Gottesbild hatte. Also ich habe keinen liebenden Vater im Himmel gesehen.
Okay, ja. Also du kamst aus einem wirklich konservativen christlichen Elternhaus. Gab es irgendwelche Rituale oder Gewohnheiten oder so, die für dich besonders prägend waren?
Ja, also das Wichtigste, was mir dabei sofort einfällt, ist das Bibellesen zum Abend. Heute weiß ich, morgens ist wesentlich wichtiger als abends, weil da beginnst du den Tag, ja, mit Jesus und so weiter. Aber das war bei mir morgens halt nie möglich, war eine Schlafmütze, ja. Aber abends, ich konnte nicht schlafen gehen, ohne etwas gelesen zu haben. Ja. Und ich habe meistens dann einen Abschnitt, manchmal auch ein ganzes Kapitel gelesen. Meine Eltern haben uns das vorgelebt, ja, den Glauben. Wir haben sie beten sehen, wir haben sie Bibellesen sehen. Und ich wusste, anders geht's nicht. Ja. Egal, wie du dich fühlst, das brauchst du auf jeden Fall. Auch wenn ich es nur getan habe, um es getan zu haben. Aber ich wusste, dass das ein ganz, ganz wesentliches Element ist, dass ich das unbedingt brauche. Das hat mir natürlich nachher, auch wenn ich vieles nicht verstanden habe, nachher sehr weitergeholfen, ne, auf meinem weiteren Weg. Und dann natürlich die regelmäßigen Gottesdienstbesuche, Kinderstunde, Jungschar und das alles, was wir da mitbekommen haben. Das hat auch viel geprägt. Und was mir jetzt spontan noch einfällt, die Hörspiele, die wir zu Hause gehört haben. Ja. Also Bibelhörspiele, wo biblische Geschichten erzählt wurden, wo manchmal es ja auch so gleich eine Abweichung gibt, weil es halt erzählt wird und so weiter. Aber das hat auch sehr viel dazu beigetragen, dass es so eine umfangreiche Kenntnis, sage ich mal, der Bibelgeschichten gab.
Und das schon als kleiner Junge.
Ja.
Und hast du eigentlich als kleiner Junge, hast du ja auch dann aufgrund einer Predigt bei einem Erntedankfest, war das, hast du eigentlich eine Bekehrung erlebt?
Ja.
Ist das, also was war dieser ausschlaggebende Grund? Also erinnerst du dich noch an die Predigt?
Ganz grob, ja. Ich weiß, dass es am Ende, es ging darum, dass man Früchte bringen muss und dass ich weiß jetzt nicht genau, welche Verse da drin vorkamen, aber es sagt ja Jesus auch, der Baum, der keine gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ja. Und ich wollte nicht derjenige sein, der am Ende verbrannt wird, weil für mich war das die ewig brennende Hölle. Und dieses Bekehrungserlebnis war eine Reaktion aus Angst, ja. Ich wollte der Hölle entkommen.
Oh wow, okay. Also kann man eigentlich sagen, du warst in so einem, ja, fast in so einem Angstgerüst gefangen, also zwischen Sünde, Schuld und Vergebung irgendwie. Und sogar beim Spielen mit anderen Kindern hattest du solche Gefühle. Könntest du uns ein Beispiel nennen, wie das damals war in deiner Kindheit?
Ja, das war kurz nach diesem Bekehrungserlebnis. Da waren wir bei Bekannten von meinen Eltern und da haben wir halt dann Playmobil gespielt. Also ich war wirklich noch ein relativ kleiner Junge, ja. Und dann mit Piratenschiff und alle diese Dinge. Und die trinken natürlich nicht Tee oder so, sondern die meutern, die töten, die alle diese Dinge. Sonst ist das ja auch nicht spannend, das zu spielen. Ja, ich habe jetzt nicht unbedingt hier auf dem Bauernhof gespielt, sondern dann die spannenden Sachen, ja. Und wo das ganze Spielzeug da ausgebreitet war und so, und haben mich als Kind kurz nach dieser Bekehrungserlebnis richtige Gewissensbisse geplagt. Ich kann das eigentlich nicht spielen, weil das Gebot sagt, du sollst nicht töten. Töten ist Sünde, dann kann ich doch auch nicht spielen und Gefallen daran haben an dieser Sünde, wenn man es einfach nur im Spiel tut. Ja. Aber ich hatte keine Freude daran, dieses Spiel sein zu lassen. Ich hatte Es ist so fast so ein ärgerliches Gefühl, warum hast du dich bekehrt? Jetzt hast du keinen Spaß mehr. So. Eher in der Richtung.
Oh Mensch.
Ja.
Verstehe ich. Interessant. Kannst du das so ein bisschen schildern, was so in dir vorging? Also vielleicht bei dem Spiel oder allgemein dieser Zeit, also nach deiner Bekehrung und wenn du das, ich sag mal so, dieses normale weltliche Leben sozusagen Einzug hat in dein Leben. Wie ging es dir damit? Was hat dich geprägt? Welche Gedanken hattest du so?
Ja, also die Präsenz von Sünde war immer noch da und auch die Folgen der Sünde. Und deswegen hatte ich halt, also die Angst hat mich begleitet, dass ich einmal in der Hölle enden werde. Das ging nach dieser Predigt nicht weg. Und das hat sich sehr verstärkt, also mit zunehmendem Alter, ja.
Also nicht nur als Kind, sondern später auch als Jugendlicher. Und das hat dich immer noch begleitet. Tags und nachts?
Ja, also tagsüber hatte ich das auch. Ich hatte auch nachts Träume. Also einer der Träume war, das ist, jetzt hat jetzt keine großartige Handlung, aber dort war so eine, ich habe da so eine Grube gesehen. Und diese Grube hatte so einen ganz schmalen, leuchtenden Rand. War also so ziemlich gruselig, alles feurig, gruselig. Und wer diesen Rand berührt, der wäre ein, also unwiderruflich ein Höllenkandidat. Ja. Und ich musste den natürlich berühren. Ja. Ich habe ihn berührt. Das war diese Angst war immer dieser eine Schritt zu weit. Diesen einen Schritt zu weit zu gehen und ab diesem Zeitpunkt bist du verloren. Es gibt einen Zeitpunkt, wenn du den überschreitest, eine Sünde, also das bisschen zu viel und dann ist für dich eine rote Linie überschritten und du bist für ewig in der Hölle. Du kannst um Vergebung bitten, es wird dir nichts mehr helfen. Und dieser Gedanke, der hat mich wirklich verfolgt. Also nachts, ich habe davon, wie gesagt, geträumt. Ich hatte tagsüber teilweise Ängste, wenn ich nicht gerade abgelenkt war vom Spiel oder sowas.
Das ist schon interessant zu hören. Ich meine, man darf dabei ja nicht vergessen, dass du eigentlich in einem wirklich behüteten christlichen Elternhaus aufgewachsen bist. Also eigentlich war dein Umfeld, würden wir sagen, es war gut, es war also wunderschön, sollte eigentlich positiv prägen. Trotzdem hattest du diese Seelenqualen. Also trotzdem fühltest du dich sozusagen ja, irgendwie falsch, sündig, auf dem falschen Platz, verloren. Könntest du uns vielleicht ein Beispiel geben, wie sich diese Ängste sogar auf dein Spielverhalten ausgewirkt haben als Kind?
Ja, also wenn ich im Spiel war, sei es jetzt mit meinen Brüdern, ja, wir hatten 5 Geschwister, ich hatte sehr, sehr unbeschwerte Stunden. Es war jetzt nicht so, dass mich das ständig verfolgt hat. Ja? Also wenn ich im Spiel abgelenkt war, auch später dann beim Computerspielen und sowas, das hat mich alles nicht gestört. Es gerät alles so in den Hintergrund und man ist halt abgelenkt. Aber wenn ich Ruhe gefunden habe tagsüber, und ich denke, das hat auch oft damit zu tun, dass wenn gerade Sünden vorgefallen sind, mit denen ich einfach fest verwurzelt war, ich konnte davon nicht loskommen, ja. Und mich dann diese Gewissensbisse geplagt haben, dann hat mich das halt wirklich übermannt. Also ich weiß eine Situation, ich saß bei uns im Garten, auf der großen Schaukel, die mein Vater für uns gebaut hat, und war dort aber allein. Und ich habe dort gesessen und diese Gedanken kamen mir wieder. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was der Auslöser damals gewesen ist in dieser Situation, ob da wieder eine Sünde vorgefallen ist, regelmäßig und so weiter. Ich weiß nicht genau, was der Auslöser war, aber ich weiß, dass ich in diesen Gedanken so in Panik geraten bin und ich konnte sie nicht einfach abtun, weil ich wusste, es ist wahr, es gibt ein Gericht, du bist ein Sünder, es gibt Gott, ich konnte davor nicht weglaufen. Und das hat mich so in den Wahnsinn fast getrieben. Ich bin aufgesprungen von dieser Schaukel und durch den Garten gerannt, weil ich hatte das Gefühl, du explodierst gleich. Ja? Du wirst gleich wahnsinnig.
Das war ja bestimmt nicht verborgen vor deinen Eltern, oder? Ich meine, haben sie das mitbekommen?
Ich bin mit dieser Angst nicht ständig zu ihnen gegangen. Ich hatte auch nicht wirklich die Hoffnung, dass es ein Gespräch geben könnte und zack, wirst du nie wieder diese Ängste haben, weil ich wusste, dass ich ein Sünder bin. Ja? Das mit der Hölle und so weiter. Aber ich habe ihnen trotzdem, einige Sünden habe ich ihnen bekannt. Manchmal sogar, wenn ich unreine Gedanken hatte, wusste ich kann damit zu meinen Eltern gehen. Und ich glaube, die haben sich auch manchmal gewundert über mich, aber die haben sich immer dafür Zeit genommen. Ja.
Wie wird dein Vater zum Beispiel reagiert, wenn du so mit Glaubensfragen zu ihm gekommen bist?
Also mein Vater, muss man sagen, der war höchst eingespannt. Also jetzt, wo ich selber Vater bin und Kinder habe, und noch nicht so eingespannt bin wie er, weiß ich, was er für einen Stress ausgesetzt hat. Auch jetzt, wo wir erwachsen sind, hören wir manche Sachen, die wir als Kinder, die sie vor uns Kindern verborgen hatten. Ne? Es gab sehr viel Stress in der Gemeinde, er war Gemeindeleiter. hatte trotzdem noch 40 Stunden Job nebenher und so weiter. Er war ständig am Telefonieren, war abends weg und so weiter. Er hatte nicht viel Zeit. Aber die Zeit für uns Kinder hat er sich immer genommen, ja, auch für Fahrradtouren oder sowas. Aber wenn wir eine Frage hatten, also wenn ich eine Frage hatte, ich kann mich an keine Situation erinnern, wo ich mal zu ihm gekommen wäre und er hätte mich abgewimmelt. Ja? Und ich kam einmal mit einer Frage zu ihm, weiß ich noch, ich habe gelesen in der Bibel, wir sollen Gott lieben. Ja, wie gesagt, ich hatte diesen liebenden Vater nicht vor Augen, aber ich wusste, ich muss ihn lieben. Und mir kam diese Frage, wie kann ich denn Gott lieben, wenn ich ihn nicht sehen kann? Ja, wie äußert sich das oder wie? Wann kann ich sagen, ich liebe Gott oder ne, dass ich mir irgendwas irgendwie gewiss sein kann? Und ich habe ihm diese Frage gestellt. Und ich weiß, er hat mich in das Zimmer genommen, in deren Schlafzimmer, hat sich mit mir auf das Bett gesetzt und hat die Bibel aufgeschlagen. Er hat jetzt nicht einfach erzählt, ja, ich denke so und so oder wahrscheinlich ist das so oder unsere Kirche sagt so, sondern er hat einfach die Bibel mit mir aufgeschlagen. Ja? Und ich meine, es war 1. Johannes 5, Vers 3, wo steht, dass wir, oder können wir vielleicht auch kurz lesen. Johannes 5, Vers 3, genau. Ich meine, es ist dieser Vers gewesen, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Und das war eine Antwort, die ich nicht erwartet habe auf diese Frage. Ja, ich hätte jetzt auf irgendwie eine Erklärung gehofft, ja, du kannst sie zwar nicht sehen, aber, ja, aber hier steht einfach so drin, die Liebe zu Gott ist, Punkt, Punkt. Jetzt kommt eine Definition, ihm gehorsam zu sein. Und ich war verwundert über diese Antwort. Ich weiß noch, ich bin durch diese Tür rausgegangen, ich kann dieses Gefühl noch ein bisschen nachempfinden, auch wenn ich diese ganzen Umstände nicht mehr genau weiß. Aber ich war überrascht von dieser, einmal, dass die Antwort etwas anders war, als ich erwartet habe, aber dass es eine klare Antwort gibt. Ich habe eine Frage und mein Vater schlägt die Bibel auf und gibt mir eine Antwort, es steht da drin. Er braucht dazu keine weiteren Worte zu verlieren. Ne? Also hat mich wirklich tief geprägt. Ich habe das bis heute nicht vergessen.
Das ist, glaube ich, also ein wunderschönes und ein also sehr, sehr gutes und prägendes Erlebnis. Also, dass du weißt, die Antwort auf meine Frage ist in der Bibel.
Ja,
Das
genau.
ist also schön, dass dein Vater das so gemacht hat. Also, dass er dir die Bibel gezeigt hat und darin nach Antworten gesucht hat. Jetzt ist es ja so, dein Vater war ja, ist ja Gemeindeleiter einer großen Baptistengemeinde. Und da haben sie ja zum Beispiel diese so eine Art Vorentrückungslehre. Also, dass die Gemeinde sozusagen entrückt wird und dann hat man so ein tausendjähriges Friedensreich auf Erden. Das müsste ja für dich eigentlich ein tröstlicher Gedanke sein, oder? Also, bevor sozusagen die Trübsal auf die Erde kommt und diese ganzen schlimmen Sachen, wird die Gemeinde Gottes erstmal entrückt. Konntest du darin Frieden finden in der Lehre?
Ja, man könnte das meinen, ja, wenn man sehr oberflächlich darüber nachdenkt, ja, ich gehöre zur Gemeinde, klar, ich bete, lese die Bibel, also werde ich vorher entrückt. Aber so bin ich nicht erzogen worden, sondern mir war klar, dass wir ein christliches Leben führen müssen, ja, wenn wir zu Jesus gehören. Ein Lippenbekenntnis reicht nicht für die Vorentrückung oder dann dabei zu sein, ne, bei dieser Entrückung. Und deswegen war das für mich kein tröstlicher Gedanke, weil ich immer noch Angst hatte, bei Gott nicht angenommen zu sein. Und für mich war klar, wenn du mal in der, also entsprechend dieser Angst, ja, ich werde einmal, es könnte sein, dass ich ein Höllenkandidat bin, dort werde ich einmal landen, war das hier genauso, ja. Zu welcher Gruppe wirst du wohl gehören? Zu denen, die entrückt werden vorher oder zu denen, die übrig bleiben und die dann durch diese schreckliche Zeit müssen von 7 Jahren? Ja, und für mich war das ziemlich klar. Sehr wahrscheinlich wirst du dort bleiben. Ja.
Ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Also die Idee sozusagen, also wenn Jesus sagt, zwei sind auf dem Feld, einer ist angenommen,
Genau.
der andere nicht. Zweimal auf der Mühle, einer ist angenommen, die andere nicht. Wenn du das als Kind im Kopf hast,
Ja.
musst du ja sozusagen jeden Moment damit rechnen, bei dieser Idee von dieser Vorentrückung, plötzlich verschwinden Leute von der Straße und sind angenommen und andere bleiben zurück.
Ja.
Wie bist du mit dieser Angst umgegangen, wenn das in dir drin war?
Also der Gedanke war ja so, sobald alle Leute um mich herum waren, meine Eltern und so weiter, war diese Angst nicht so sehr präsent. Das war dann meistens, wenn ich alleine war. Und dann plötzlich der Gedanke kam, was ist, warum, wenn die anderen nicht mehr da sind, weil jetzt gerade die Entrückung stattgefunden hat, die ja dann heimlich geschieht, ja. Und ich habe auch von anderen Leuten gehört, von Bekannten, bei denen die ähnliche Erfahrungen hatten, die wachen morgens auf und die ganze Familie ist nicht da, nicht zu finden. Und die auch diese Ängste ausgestanden haben. Ne? Ich weiß, eine Situation, war ich in der Situation, mich hat wieder diese Angst überfallen. Ja, was ist, wenn jetzt die Entrückung gerade stattgefunden hat? Ja, das hätte ja zur Folge, dass du gehst gleich raus und du siehst, das komplette Chaos bricht aus. Ja, und jetzt wirst du durch diese 7 Jahre durch müssen und so. Und dann habe ich in meiner Verzweiflung meinen Onkel angerufen. Da war ich aber auch schon etwas älter. Ich habe meinen Onkel angerufen, also von dem ich gedacht habe, wenn die Entrückung jetzt stattgefunden hat, war er auf jeden Fall mit dabei. Ja, es gibt wirklich tiefgläubige Menschen bei den Baptisten, ja, wirklich.
Amen.
Ja. viele Glaubensgeschwister dort. Und ich wusste, wenn die Entrückung stattfindet, wird er mit dabei sein. Ich habe ihn angerufen, er ist drangegangen und ich habe sofort aufgelegt, ohne mich zu entschuldigen, nichts. Ja, ich war einfach, war ein bisschen, vielleicht ein bisschen dreist, aber ich war zufrieden damit, dass ich wusste, okay, ist alles in Ordnung. Die Entrückung hat noch nicht stattgefunden.
Mensch, aber weiß dein Onkel das schon?
Nein.
Vielleicht sollten wir hier Grüße bringen. Mensch, aber interessanter Weg, damit umzugehen. Das ist gut, ja. Wenn man solche Vorbilder hat, wo man wirklich weiß, Menschen, die sind gerettet, die gehören zu Christus.
Ja. War natürlich keine langfristige Lösung, aber für den Moment hat es geholfen, ja. Das
ist wirklich sehr beeindruckend, ja. Mhm. Aber interessant, was für Ängste man hat. Also, die sind ja eigentlich, also diese Angst, die kommt ja aufgrund dieser Leere. Also, dass da plötzlich die Menschen verschwinden, mhm. dann gibt es irgendwie eine Trübsal, dann kommt ein langes Friedensreich und dann mhm. irgendwas. Also, das ist eine ganz lange Leere sozusagen. Diese Vorentrückung und Hauptentrückung, was es da alles gibt. Das hat dein Leben bis dahin geprägt und du hast so ein bisschen geschildert, wie du als Kind, als Jugendlicher, der sozusagen in deinem Laufe deines Lebens diese Erfahrung hast, gemacht hast. Wie hat denn das Kennenlernen deiner Frau deine Sicht auf das Leben und den Glauben beeinflusst?
Also es hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich mir meiner Sündhaftigkeit noch mehr bewusst geworden bin. Mhm. Also wenn wir uns getroffen haben mit meiner Frau, es hat halt seine Spuren hinterlassen, dass ich seit frühester Kindheit an in leidenschaftlichen Sünden gefangen war. Mhm. Ja. Und die Beziehung hätte wesentlich besser verlaufen können. Ne? Also wir haben jetzt nicht vor der Ehe alles zerstört, mhm. aber es hat halt seine Spuren hinterlassen. Ja. Und auch immer wieder diese tiefe Reue gespürt, Ekel auch vor der Sünde, die ich aber trotzdem nicht lassen konnte. Mhm. Ja. Also es hat es verstärkt, die Zeit, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Ja. Mhm.
Das hat in dir drin sozusagen nochmal einen Kampf aufgewühlt.
Ja. Mhm.
So allgemein, wenn du dein Leben so in dieser Zeit betrachtest, welche Sünden haben dich denn, also haben dich geprägt oder haben dir dein Leben schwer gemacht? Was waren das so Dinge? Weil ich mir vorstellen kann, dass es bei den meisten jungen Männern so ziemlich das Gleiche ist. Mhm.
Ja, also das, was mir am allerpräsentesten ist, ich weiß gar nicht genau, wie das losgegangen ist, ist die Begierde sexueller Art, ja. Alle diese Dinge, ich weiß gar nicht, ich weiß nur, dass es sehr, sehr früh losgegangen ist und ich weiß gar nicht, wie das in mein Leben getreten ist, ja. Ich weiß nur heutzutage wirklich, ich bete jeden Tag so für meine Kinder, für meinen großen Jungen, ja. Mhm. In der Schule wird so viel ausgetauscht und so viel widerliche Unreinheit wird auch von Lehrern mhm. weitergegeben, so war das auch in meinem Fall, mhm. Dann schon später. Was es aber alles auch verstärkt hat, ja. Also das ist eine ganz wesentliche Sache gewesen. Das war auch eine Sache, die war mir immer präsent. Ich wusste, du kommst davon nicht los, du schaffst das nicht mhm. und deswegen wirst du auch nicht gerettet.
Das ist eine Riesengefahr, ne, wenn solche ja. Sachen schon so früh ins Leben gestreut ja. werden. Das wird ja also deswegen haben wir auch viele Sorgen, um ihre Kinder sie zur Schule zu schicken.
Ja.
Also weil solche Dinge dort weitergegeben werden, mhm. vermittelt werden und plötzlich sind die im Leben. Und die meisten, die kämpfen auch gar nicht gegen an, also die arrangieren sich damit.
Ja,
es
genau.
ist spannend zu sehen, dass du das gemerkt hast in deinem Leben und jetzt einen Kampf dagegen begonnen hast.
Mm, ja. Also es ging wirklich, wirklich schlimm. Also in Gedanken ging es wirklich schlimm. Also von außen hat man nicht viel mitgekriegt davon, ja. Mhm. Aber es ist wirklich, wirklich, wie man moralisch in Gedanken tief sinken kann, wenn man davon nicht loskommt. Ja, Satan ist nicht zufrieden, ein Stückchen von uns zu haben, denn da zieht er uns richtig rein. Ne? Mhm. Ja. Und dann Fluchen, alle diese Dinge, was später noch dazu kam. Also so, ich habe meine Zeit sehr viel mit Fußball verbracht, ja, Fußball spielen, aber auch diesen ganzen Fußballfieber, Bundesliga und Stadionbesuche, ne, wo wir ja wirklich nicht hingehören. Also, wenn wir nicht da sitzen wollen, wo die Spötter sitzen, wo die Fluchworte fliegen und so, ja. Das ist ein weiteres Stichwort. Fluchen war für mich so eine Sache, es waren jetzt keine Füllwörter für mich, aber wenn mir mal, ja, der, ich mir den sozusagen den Hammer auf den Finger gehauen habe, dann hat man das gehört, ja. Nicht nur wegen dem dumpfen Aufschlag, sondern auch was dann plötzlich so an widerlichen Worten rauskam. Und ich habe mich dabei schlecht gefühlt, ja. Ich habe es nicht entschuldigt, dass ich geflucht habe. Ich wollte auch davon loskommen, aber ich konnte das auch nicht. Ja. Mhm.
Es sind so viele Dinge, die in uns drin sind, ne? Mhm. Aber es ist spannend, wenn man das merkt. Und wenn man sieht, da stimmt was in mir drin nicht. Mhm. Bei dir war es so ganz besonders, weil du sozusagen diese Prägung genommen hast und von Anfang an gemerkt hast, hier ist irgendwas nicht richtig. Was hat dich denn eigentlich im Jahr 2013 dazu bewogen, dich ernsthaft mit den Adventisten und deren Lehre auseinanderzusetzen? Die kamen ja auch irgendwie in dein Leben.
Ja. Ich habe, bin auf YouTube, bin ich auf ein Video gestoßen von Walter Veit. Da ging es um die Frage, ist die Bibel glaubwürdig? Ja, also die Bibel und die Archäologie und die Bibel. Genau, mhm. So ähnlich hieß der Vortrag. Und das war sehr interessant, weil eben sehr bibeltreu. Und es hat halt die Bibel, die ich ja geliebt habe eigentlich, ja. Also meine Eltern haben sie mir in die Wiege gelegt. Ja, wie gesagt, ich trotz meiner ganzen Sünde, ich konnte die Bibel nicht weglegen einfach. Nicht einfach ignorieren. Und jetzt kam hier dieser Vortag, der so schön bewiesen hat, egal was die ganze Welt erzählt, ja, was es die Archäologie manchmal an Lügen hervorbringt oder so, die Bibel bestätigt sich immer wieder selbst. Und das hat mich sehr, sehr geprägt. Und deswegen mochte ich diesen Redner auch gleich und habe mir halt dann auch weitere Sachen von ihm angehört, ja. Die Offenbarungsserie, die sehr bekannt ist, beispielsweise.
Sehr lang, sehr spannend.
Ja.
Ja. Wenn du Walter Falk gehört hast, wusstest du, dass er Adventist ist?
Nein, erstmal nicht. Ich bin Gott dankbar, dass ich das nicht wusste. Vielleicht hätte ich früher einfach weggeschaltet.
Wer weiß, ja.
Ja.
Wenn du so große Serien von ihm geschaut hast, wie zum Beispiel die Offenbarungsserie, kamst du da nicht so ein bisschen in Glaubenskonflikt? Ich meine, auf der einen Seite, hast du die Lehre sozusagen, die der Walter Veit sozusagen zeigt, die biblische Lehre sozusagen von vielleicht der Endzeit oder der Prophetie. Und auf der anderen Seite hast du diese Vorentrückungslehre, diesen Dispensationalismus. Also es wird was, sozusagen eine Lehre, dass es existiert immer noch unabhängiges Judentum und das Christentum ist nebenbei. Das ist immer noch das gesegnete Volk und bestimmte Prophetien treffen auf die zu, bestimmte Prophetien auf die Gruppe zu. Die ganze eschatologische Idee, die ganze Endzeitauslegung ist ganz anders. Also es gibt ja sozusagen in der Bibel keine Vorentrückung oder solche Dinge. Das existiert ja alles nicht. Auch eine siebenjährige Trübsalzeit oder ein tausendjähriges Friedensreich auf Erden. Das ist ja sozusagen die Lehre, die du vielleicht von zu Hause oder in der Gemeinde gehört hast. Aber was der Walter Veit jetzt zeigt, sozusagen anhand der Bibel, wie die Lehre eigentlich ist, das muss ja aufeinander gestoßen sein bei dir, ja. Zwei Lehren. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, also erstmal hat mich das natürlich ziemlich getriggert, sagt man heute, ja. Das eine, was ich mitbekommen habe von zu Hause, war ja völlig anders, wie du schon sagst, ja. Also die ganze Sicht auf die Zukunft, auch das, was mir Angst gemacht hat, war völlig anders. Es ist jetzt nicht so, dass die adventistische Sicht, die dort ausgebreitet wurde, mir weniger Angst gemacht hätte. Ja? Also wenn der Antichrist ein gegenwärtiges Problem ist, ja, und es keine Vorentrückung gibt, war das für mich auch jetzt erstmal im ersten Moment kein schöner Gedanke. Aber die Prägung von zu Hause, besonders dieses Vorbild von meinem Vater, ja, diese Erkenntnis, Antworten findest du immer in der Bibel, hat mich dazu geführt, auch in der Bibel danach zu forschen. Ja, ich habe jetzt nicht gedacht, okay, das klingt irgendwie schöner, klingt irgendwie logischer, ich nehme das. Ich bin aber auch nicht zu meiner Kirche gerannt und habe dort nachgefragt, ja, oder irgendwelche anderen Menschen, sondern ich hatte dieses Wissen, okay, du hast jetzt hier zwei Sachen, die sind völlig anders und dieses klingt verdächtig logisch und jetzt musst du dich damit auseinandersetzen und du musst die Wahrheit selber finden und du findest sie in der Bibel, ja. Und ich habe mich hingesetzt und ich habe gerade mit diesem Thema, das war das erste, soweit ich weiß, was ich wirklich ernsthaft studiert habe in der Bibel, wer ist eigentlich Gottes Volk? Ja? Ist das diese Zweiteilung? Hat Gott dieses buchstäbliche Volk Gottes Israel und die Gemeinde als Einschub, die dann nachher wieder verschwindet und dann geht das halt im alttestamentlichen Sinne weiter? Oder ist das wirklich ein Volk Gottes von Anfang an, ja? Der bekehrte Überrest sozusagen Israels, der einfach Gemeinde genannt wird, wo die Heiden dazukommen. Ich habe gewusst, ja, Römer 11, da findest du das, Römer 9 bis 11, ja, die ganz wichtige Kapitel. Und ich bin drauf los und ich hab's gelesen, habe drüber nachgedacht und habe festgestellt, du kannst das so und so auslegen. Je nachdem, welche Lehre du haben willst, nimm dieselben Texte und leg sie so aus, dass es passt. Und das hat mich Fritz im ersten Moment sehr frustriert, ja.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Hast du nicht zu der Erfahrung, die ich als Kind gemacht hatte.
Aha. Also, ist schön. Also du warst auf der Suche nach Wahrheit. Und als du früh gelernt hast, sozusagen die Antworten in der Bibel zu suchen, das war sehr, sehr hilfreich, also dass du das im Elternhaus schon mitbekommen hast. Jetzt konntest du diese beiden Lehren sozusagen gegenüberstellen. Jetzt sehr interessant ist, du hast keine Ahnung, dass Professor Walter Veit ein Siebten-Tags-Adventist ist. Du hast einfach seine Vorträge geguckt und hast es verglichen mit der Bibel, mit der Lehre, die du kanntest.
Ich denke, hier hat auch wieder viel Vorbild von adventistischen Predigern auch dazu beigetragen, zumindest auch im Nachgang noch. Christopher Kramp und so weiter. Ja.
Auf was bist du eines Tages gestoßen, was dich beeinflusst hat?
Ja, wie gesagt, diese Offenbarungsserie von Walter Veit, die hatte ich schon gesehen. Ich hatte sehr viel gesehen, was in der Geschichte passiert ist, was hundertprozentig mit der biblischen Prophetie übereinstimmt. Ich habe diese Dinge auch nicht einfach geschluckt. Ich habe sehr, sehr lange wirklich gesucht, auch in der Geschichte, Quellen durchstöbert. Stimmt das wirklich, was die mir da erzählen? Obwohl ich gleichzeitig gedacht habe, okay, es wird wahrscheinlich unlogisch sein, dass alle jetzt die Geschichte verdrehen, um ihre Lehre zu stützen. Ja, aber ich habe es trotzdem wirklich ernsthaft geprüft. Ja, aber eine Sache ist da auch noch ganz wichtig. Bin dann irgendwann mal, ich wusste ja zuerst gar nicht, dass es Adventisten sind, Siebenten-Tags-Adventisten, die den Sabbat halten und so weiter. Und ich bin auf sein Lebenszeugnis gestoßen. Und dann geht er so seine Bekehrungsgeschichte durch. Ich habe interessiert zugehört, bis er dann an den Punkt kommt, wo er sagt, dass er sich ja, dass er bekennen musste, dass er Siebenten-Tags-Adventist ist. Und ich höre das so, war jetzt nicht besonders beeindruckt davon, habe jetzt aber nur gewartet, das ganze restliche Zeugnis hindurch. Wann kommt er jetzt die Auflösung? Wie hat er denn jetzt von den Siebenten-Tags-Adventisten wieder rausgefunden, dass er jetzt das ist, was er heute ist? Ja, ein bibeltreuer Prediger, der die Bibel so gut auslegen kann. Oder so lehren kann, wie sie steht, die Bibel sich selbst erklären lässt, ja. Und diese Auflösung kam einfach nicht. Und dann kam diese Erkenntnis, die ich erstmal verdauen musste, das, was du bis jetzt gehört hast, diese Dinge, die Wahrheit sind, sind von den Siebenten-Tags-Adventisten. Das war erstmal nicht leicht zu verdauen, ja. Es kamen auch weitere Vorträge, wo es dann auch wieder diese Trägerpunkte gab. In dem einen Vortrag hat er dann auch diesen Satz gesagt, so, wo er eine Frage gestellt hat, Adventisten, ihr kennt doch die Lehre. Und das war bei mir gleich wieder so, zack, ja, wirklich, du bist hier bei den Adventisten unterwegs.
Das also auf der einen Seite durch die Prägung von deinem Vater, sozusagen, der dich ja früh gelehrt hat, schau in die Bibel hinein, hat er eigentlich auch gut gemacht, also wie die Christen von Berea. Sie prüften alles sozusagen, also haben immer in die Schriften geguckt, ob es sich auch so verhält. Und genauso hast du gearbeitet, also so bist du dem nachgegangen. Zu welcher Erkenntnis bist du letztendlich gekommen?
Ja, das hat mich nicht in Ruhe gelassen, dass, also als ich angefangen habe, diese Dinge zu studieren, dass ich jetzt in der Bibel plötzlich keine klare Antwort gefunden habe. Ja? Und je nachdem, was ich möchte, kann ich das dann so aus der Bibel dann herauslesen. Und ich habe mit Gottes Hilfe, er hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es Voraussetzungen gibt, die man haben muss, um die Bibel überhaupt verstehen zu können. Ja? Da ist ganz besonders wichtig, Sprüche Kapitel 2, die Verse 1 bis 6, die haben mich so tief geprägt. Später dann auch habe ich das, also im Laufe dieser ganzen Geschichte, ich kenne jetzt nicht mehr die genaue Reihenfolge, habe ich das aber auch bei adventistischen Predigern gesehen. Ja, der nächste Prediger, den wir gesehen haben nach Walter Veit, der uns empfohlen wurde, war Christopher Kramp. Und in seinen Predigten siehst du das auch so sehr. Da gibt es nicht ein, ja, wahrscheinlich ist das so und ich vermute mal so, sondern jede Erklärung ist immer wieder eine andere Bibelstelle. Die Bibel erklärt sich selbst, ganz praktisch ausgelegt. Ja. Und das hat mich tief beeindruckt. Und dort in Sprüche Kapitel 2, die Verse 1 bis 6, da steht, mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest, so jetzt mit meinen Worten, ich hoffe, ich treffe den Wortlaut ungefähr. Und dort gibt es drei Verse, die mit wenn anfangen, also diesen Vers, den ich gerade gelesen habe, und dann, wenn du um Erkenntnis betest und um Einsicht flehst, und dann drittens, wenn du sie suchst wie nach Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen. Dann kommt ein Vers, der beginnt mit dann. Ja? Dann wirst du die Erkenntnis oder die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Und dann kommt der nächste Vers. Denn der Herr gibt ein Einsicht oder der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Mhm. Also so ein wirklicher Fahrplan mit Verheißungen. Wenn du diese drei Voraussetzungen erfüllst, dann wirst du die Erkenntnis Gottes erlangen. Denn Gott wird sie dir geben. Und diese drei Voraussetzungen sind einmal die Bereitschaft zum Gehorsam, ja, warum wende ich mich der Einsicht zu? Weil du meine Gebote bewahrst, weil du meine Worte bei dir bewahrst. So wie Jesus gesagt hat, den Juden, als sie sich gefragt haben, ja, ist Jesus jetzt ein Verführer oder ist er echt? Ja, Jesus hat gesagt, wer den Willen des Vaters im Himmel tun will, der wird erkennen, ob ich aus mir selbst rede oder nicht. Ja. Also das war die erste Voraussetzung, warum studiere ich die Bibel überhaupt? Möchte ich tun, was ich dort finden werde oder werde ich das so verdrehen, dass es mir passt? Ja. Und die zweite Voraussetzung ist, wirklich darum zu beten. Und das fehlte mir auch im ersten Anlauf, ja. Ja, ich werde schon finden, weiß ja, wo es steht. Nix da, ja. Ich brauche den Heiligen Geist, um es zu verstehen. Und ich muss wirklich mich auf Gott ausrichten in diesem Bewusstsein. Wenn er mir nicht gibt, kriege ich nicht. Ich verstehe es nicht, ja. Dann kann ich meine eigenen Ideen da rein interpretieren. Aber ich brauche seinen Heiligen Geist, seine Führung, um es zu verstehen. Ja, und dann halt drittens, wenn du sie suchst und nach ihr forschst, wie nach Schätzen. Das geht nicht in 10 Minuten morgens, ne. Da musst du wirklich graben, stöbern, vergleichen und, da kam mir sehr entgegen, dass, als wir dann angefangen hatten, den Sabbat zu halten und mein Junge noch ganz klein war und echt sehr lange Nachmittagsschläfe gehabt hat, so Sabbats war das dann manchmal so drin, so 3 bis 4 Stunden manchmal hat er geschlafen am Stück. Und meine Frau dann mit ihm dann im Schlafzimmer war, dann habe ich 3 bis 4 Stunden die Bibel studiert. Am Stück. Und es wurde mir nicht langweilig. Und ich bin versunken im Römerbrief. Und dann hat Gott mir die Erkenntnis geschenkt.
Ja. Es ist spannend, bei Martin Luther war es auch damals der Römerbrief, der sein Leben so verändert hat.
Ja.
In deinem Studium, als du das so durchgegangen bist und dir die Schriftstellen miteinander verglichen hast, da bist du ja auch auf die 10 Gebote gekommen und du sagst, du wolltest auch die Sabbatheiligung hast du gefunden.
Mhm.
Was hat das in deinem Leben gemacht, als du das entdeckt hast? Ich meine, du kamst aus einer Gemeinde, die den Sonntag heiligt und jetzt hast du den Sabbat erkannt.
Mhm.
Wie war das für dich?
Also erstmal war da die Erkenntnis, obwohl ich den Sabbat noch nicht richtig verstanden habe, nicht richtig den Zweck, die Symbolik, alles noch nicht tief begriffen habe, aber ich wusste, der Sabbat ist richtig, ja, weil ich dann langsam begriffen habe, das mit dem Gesetz, das kann nicht aufgehoben sein. Ja. Die Gerechtigkeit, die vom Gesetz gefordert wird, die kommt zwar nicht durchs Gesetz, die kommt auf einen anderen Weg, aber sie kommt in so einer Art und Weise, wie Paulus sagt, dass der Glaube das Gesetz aufrichtet, ja, oder bestätigt. Also ich wusste, der Sabbat, der ist immer noch relevant. Und ich kann nicht einfach so tun, als wüsste ich es nicht. Aber ich habe sehr lange damit gekämpft. Ich habe schlechten Gewissens den Sabbat gebrochen. Ja. Eine lange Zeit. Ich habe ja 5 Geschwister. Alle Häusle bauen, ja, die meisten haben renoviert, aber es ist auch nicht viel weniger Arbeit. Ja. Und da ist wirklich, wir haben einen sehr, sehr engen Familienzusammenhalt. Ja.
Mhm.
Und es war selbstverständlich, dass man dem anderen zur Seite springt. Jeder dem anderen. Und so ging das dann auch sehr gut voran alles, ja. Und in dieser Zeit habe ich dann angefangen, ein schlechtes Gewissen dabei zu bekommen, weil ich wusste, hier darfst du jetzt eigentlich nicht sein.
Am Sabbat?
Ja, genau.
Am Haus bauen?
Genau. Mhm. Auch wenn ich noch nicht genau verstanden habe, wozu das Ganze und sowas. Ja, ich habe mich dann dazu durchgerungen, das meiner Familie zu beichten. Das hat mir auch wahrscheinlich noch geholfen, dass ich noch nicht ganz genau wusste, was das für Auswirkungen haben würde. Ich bin da etwas blauäugig reingegangen, als wir das dann meinen Eltern eröffnet haben, ja. Genau. Aber es war auch sowieso eine sehr intensive Zeit. War ja auch noch in meinem Maschinenbaustudium. 2015 haben wir angefangen, den Sabbat zu halten, ja, indem wir die Arbeit erstmal unterlassen haben. Ja.
Mhm.
Nach bestem Wissen irgendwie. Da kam die Bachelorarbeit dann dazu. Mein Junge, der war noch kein Jahr alt, 40 Stunden Arbeit nebenbei, weil irgendwo muss das Geld dann ja auch herkommen für die Familie. Und dann war das krass. Da hat mir der Sabbat aber schon sehr geholfen, wenigstens körperlich durchzuhalten. Ja. Also wenn man abends schlafen geht und morgens aufwacht und die Füße sind noch komplett kalt, weil du dich gerade erst ins Bett gelegt hast, ist das wirklich mies. Aber dieser Sabbat hat dann geholfen, wenigstens das irgendwie zu überleben. Ja.
Oh,
genau. Aber diese Begegnung, ja, dieser Moment, das dann der Familie zu eröffnen, das hat es dann auch schon in sich, ja.
Wie haben die eigentlich reagiert? Ich meine, das ist ja eine christliche, konservative Familie, also die wirklich so treu im Glauben stehen, kann man sagen. Und jetzt kommst du mit einer Erkenntnis und sagst, ich habe den Sabbat erkannt. Wie war die Reaktion deiner Familie?
Ja, die Reaktion, sie waren erschreckt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das direkt begriffen habe in dieser ersten Zeit, aber sie waren erschreckt, weil sie mich lieb gehabt haben. Ja. Ich habe ja von meiner Familie, von meinen Eltern ganz besonders gesehen, die haben den Glauben wirklich gelebt. Ja. Die haben für uns jeden Tag gebetet. Auf Knien, ja, mit zitternder Stimme haben die für uns gebetet, wenn ich meine Mama manchmal gehört habe und so. Ja. Die haben dafür gebrannt und gelebt, dass wir gerettet werden. Das ist deren Wunsch gewesen. Und jetzt kommt der Sohn und der öffnet ihnen, ja, ich bin gerade in einer Sekte gelandet. Ich bin gerade ausgestiegen aus der Wahrheit. Ja. Und von diesem Blickwinkel muss man das sehen.
Mhm.
Und dann bin ich eigentlich sogar dankbar für ihre Reaktion, weil das zeigt, dass sie mich wirklich lieb gehabt haben, dass sie wirklich Sorge um mich gehabt haben. Ja. Ja. Also die Reaktion, die hat es in sich. Ja. Es war wirklich diese Angst, du bist aus der Gnade gefallen, weil du jetzt versuchst, durchs Gesetz gerechtfertigt zu werden, ja, wie es im Galaterbrief heißt.
Mhm. Aber das irgendwelche Auswirkungen gehabt innerhalb der Familie? Also hat man das akzeptiert oder nicht akzeptiert?
Nee, also es hat sehr viel Streit mit sich gebracht, ja.
Mhm.
Wirklich, ich bin davon überzeugt, dass das diese gute Motivation war, ja, mir zu helfen, mir wieder zurechtzuhelfen auf den richtigen Weg. Aber es gab sehr viel Streit. Es gibt dann ja immer wieder Situationen, wo das Thema dann irgendwie darauf kommt, auf diese trennenden Punkte, ja. Insbesondere den Sabbat, das war eigentlich immer ein Streitpunkt. Ellen White war ein riesiger Streitpunkt, ja. Also eine Prophetin, heutzutage, das geht bei Baptisten überhaupt nicht, ja. Das war auch bei mir ein sehr, sehr langer Kampf. Also als dann die Vorträge, die ich gehört habe, wo dann irgendwann mal Ellen White erwähnt wurde und so, das war für mich auch ein rotes Tuch, ja, das geht nicht. Aber ich hatte zu viel Wahrheit gehört und schon geprüft und schon erkannt. Und deswegen konnte ich nicht die Wahrheit wegschmeißen, weil ich etwas über eine Prophetin nicht verstanden habe. Dann blieb wieder nur eins übrig, das musst du prüfen. Ja? Aber von meiner Familie ist das von meiner Sicht jetzt her absolut verständlich, diese Reaktion. Der ist verrückt geworden, der glaubt einer Prophetin. Ja?
Das kann man ihnen schlecht vorwerfen. Das war, also
ja.
aus Liebe
genau.
war man erstmal in Sorge, was macht der Junge? Also
ja, genau.
der hat neue Erkenntnisse gewonnen.
Mhm.
Aber man weiß doch so ein bisschen irgendwie so, ja, ein schwarzes Schaf oder irgendwie so, ich weiß nicht, fühlst du dich wie so ein Fremdkörper in der Familie? Oder was macht das mit einem?
Ja, also das ist automatisch die Folge, ja. Also es gibt einfach, auch wenn, weil die Streitereien, die sind ja auch nicht alle komplett geistgeführt gewesen, ja. Auch ich habe sehr viele Fehler gemacht. Auch wenn man brennt für die Wahrheit und die Wahrheit so schön findet, dass man sie den Leuten zeigen möchte, die Art und Weise ist trotzdem nicht immer so gewesen, wie Gott das möchte, ja. Er sagt, wir sollen mit Ehrerbietung Zeugnis geben, ne? Das heißt natürlich nicht, dass wenn wir mit Ehrerbietung Zeugnis geben, dass es nie Streit verursacht. Ja, also Stephanus hat auch in Ehrerbietung die Leute angesprochen, ne? Ihr Väter und Brüder in Apostelgeschichte Kapitel 7 und die Folge war, dass sie ihn umgebracht haben. Ja? Also Streit ist jetzt nicht ein Indiz dafür, dass unbedingt alles falsch gelaufen ist, aber ich habe trotzdem viele Fehler gemacht, die diese Gräben dann auch vertieft haben. Ja? Man spürt das, teilweise spürt man das, denke ich mal noch. Ich denke, meinen Geschwistern geht das wahrscheinlich auch so. Weiß ich nicht, wir sprechen nicht so wirklich darüber. Aber es ist logisch, dass diese Streitereien aus der Vergangenheit so ein bisschen Spuren hinterlassen haben, so ein bisschen so ein leichtes Gefühl von Distanz, obwohl es sehr, 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 sehr gut wieder geworden ist. Also die Familie, die hätte auch zerstört sein können, also zwischen uns. Ne? Wir haben uns regelmäßig, es ist normal, sich freitags zu treffen mit der ganzen Großfamilie, ja. Wir haben gute Gespräche, wir umarmen uns alle. Es würde keiner merken, von außerhalb würde es keiner mehr merken. Also ich bin sehr dankbar, Gott hat wirklich sehr gnädig gewesen. Ja? Ja. Und mit meinen Eltern muss ich sagen, also ich glaube, die Beziehung ist nicht schlechter als vorher. Und das ist wirklich Gottes Gnade. Ich glaube, wir haben auch beide Seiten haben viel gelernt, wie man mit Liebe umgeht dann mit dem anderen. Mhm. Ja. Und also ich habe wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit meinen Eltern.
Es ist schön zu hören. Mhm. Also du warst ja tatsächlich auch ein Jahr lang, warst du sozusagen am Sabbat warst du in der Adventgemeinde, am Sonntag in der Baptistengemeinde. Das muss ja auch sozusagen über deine Familie hinaus, muss ja auch der ganzen Gemeinde aufgefallen sein.
Ja.
Und irgendwann hattest du ja sogar ein Gespräch mit der Gemeindeleitung.
Mhm.
Magst du sagen, wie das so verlaufen ist?
Ja, also es kam erst einmal dazu, man hat natürlich das Bedürfnis, diese Wahrheit mit den Menschen zu teilen, weil es ist, man erkennt, das ist nicht einfach nur eine Theorie, es ist relevant, ja. Ob ich die ganze Prophetie in die Zukunft schmeiße wegen der Dispensationslehre in diese geraffen sieben Jahre oder ob es uns jetzt angeht, ne? Der Antichrist war schon einmal da, er kommt noch einmal wieder, ja, diese 1260 Jahre und der zweite Aufstieg, den wir überall finden in der Bibel, ja, Offenbarung 13 und 17 und so weiter. Das ist wirklich relevant und man möchte es mit den Leuten teilen. Und es ist auch schön, dass die Bibel so Relevanz für unsere Zeit hat, ja. Und ich habe über den WhatsApp-Status dann diese Dinge versucht zu teilen. Und irgendwann ist die Gemeindeleitung darauf aufmerksam geworden und hat mich dann darauf diese Dinge angesprochen, mich dann zu einem Gespräch eingeladen. Das sind dann zwei Gespräche geworden, aber wir haben nicht über die Prophetie gesprochen, sondern mir ist eine Sache bewusst geworden, die ja noch wichtiger ist, weil das andere folgt dann alles. Und das ist eigentlich, dass diese Dispensationslehre oder je nachdem, wie du jetzt diese ganzen Dinge auslegst, hat das auch eine massive Auswirkung auf das Evangelium selbst. Ja? Mhm. Die Frage, ist das Gesetz relevant oder nicht? Und wir hatten zwei Gespräche gehabt. Im ersten Gespräch haben wir dann den Römerbrief gemeinsam studiert. Wir waren insgesamt dann vier Brüder. Drei also drei der Gemeindeleiter. Und wir haben die Rechtfertigung studiert, ja? Dass wir die bis Römer Kapitel 5, dass wir die Gerechtigkeit, die vom Gesetz gefordert wird, ja Römer 3, Vers 21 und Römer 8, Vers 4, dass die durch Glauben auf uns kommt, auf den, der glaubt. Ja, dass das, was das Gesetz von mir fordert, wird in mir erfüllt, als hätte ich das Gesetz nie gebrochen. Und da waren wir uns einig. Und der eine hat auch sogar gesagt, der eine Bruder, ja, danke für das schöne Bibelstudium, war richtig schön heute und waren alle ganz zufrieden, sind wir nach Hause gegangen, weil wir hatten diese Übereinstimmung, das Gesetz fordert etwas von uns, wir können es nicht halten und Christus schenkt uns diese Gerechtigkeit. Und dann haben wir uns aber, weil die Zeit nicht ausgereicht hatte, einen zweiten Termin geholt oder ausgemacht und haben dann Römer Kapitel 6 weiter studiert. Und dort bringt Paulus dann auf den Punkt, dass wir sterben müssen, der alte Mensch muss sterben, der Leib der Sünde wird außer Wirksamkeit gesetzt, das Fleisch, das nach Römer Kapitel 8 sich dem Gesetz nicht unterwirft und es auch nicht kann. Und deswegen können wir Gott nicht gefallen. Aber stattdessen kriegen wir den Heiligen Geist, das neue Leben. Und durch den Geist können wir die Taten des Fleisches töten, steht in Römer Kapitel 8 und alle diese Dinge. Ja. Und das, was Paulus dort deutlich macht, ist, das Problem ist nicht, dass der Mensch allgemein das Gesetz nicht halten kann, sondern dass der gefallene Mensch das Gesetz nicht halten kann und deswegen nicht gerechtfertigt werden kann. Aber durch diese Erlösung werden wir in diese Lage versetzt, Christus in mir kann das Gesetz halten. Und deswegen ist die Gerechtigkeit kommt auch nicht durch das Gesetz, ne? Also einfach nur, dass ich weiß, okay, das und das müsste ich tun, sondern sie kommt durch den Glauben an Jesus, der dann diese Früchte in mir bewirkt. Und dort im Römerbrief steht so deutlich, er wiederholt das so oft mit verschiedenen Worten, so wie er damals der Gesetzlosigkeit gedient hat zur Gesetzlosigkeit, so dient jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligung. Und er hat vorher gesagt, was diese Gerechtigkeit ist, Römer 3, Vers 21, das ist das, was das Gesetz bezeugt. Römer 8, Vers 4, das, was das Gesetz fordert. Und dann kam einfach diese Frage auf, wenn wir jetzt diese Gerechtigkeit durch Glauben geschenkt bekommen haben, die vom Gesetz gefordert wird und wir sind alle damit einverstanden und Paulus uns jetzt sagt, wir sollen durch die Kraft Gottes dieser Gerechtigkeit zur Heiligung dienen. Also das ist die Grundlage zur Heiligung. Ich muss in Übereinstimmung kommen durch Christus mit dem, was das Gesetz fordert. Sind das dann zwei unterschiedliche Gerechtigkeiten? Ist diese Gerechtigkeit Gottes plötzlich doch eine andere? Und diese Frage kann man nicht beantworten, wenn man das Gesetz aufheben möchte. Und einer der Brüder ist ganz entrüstet, hat er dann ausgerufen, ich lasse mich hier nicht vorwerfen, ein Übertreter des Gesetzes zu sein. Und ich habe das nicht gemacht. Wir haben also wirklich diese Texte durchgegangen und dieser Text hat diesen Vorwurf, sage ich mal, erzeugt. Ja. Er hat die Bibel selbst, der Heilige Geist hat den Finger in die Wunde gelegt. Und das Gespräch ist dann natürlich nicht in Wohlgefallen geendet, so wie das erste. Da wurde uns dann nahegelegt, dass wenn wir dabei bleiben, die Gemeinde dann auch verlassen sollten.
Wow. Mhm. Ist schon bemerkenswert, ne? Das, was die Treue zur Wahrheit sozusagen in deinem Leben verursacht hat. Mhm. Nun sprichst du also vom Römerbrief sozusagen, die Kraft des Geistes in uns, wie er uns ein neues Leben schenkt, was er in uns bewirkt. Nun, du hast ja vorhin auch davon gesprochen, dass du wie jeder andere Mensch sozusagen auch von Nöten, Süchten und solchen Dingen in deinem Leben wirklich geplagt warst. Mhm. Dass du das früh erkannt hast, dass du dagegen angekämpft hast. Hat sich da irgendwas geändert mit der neuen Erkenntnis? Also die Worte von Paulus gelesen hast, dass du die Bibel studiert hast.
Also es ist wirklich so, wie Jesus sagt, wenn ihr meine Worte in meinem Wort bleibt, werdet ihr meine Jünger sein und die Wahrheit wird euch frei machen. Und er hat gesagt, wenn euch der Sohn frei machen wird, seid ihr wirklich frei. Das ist nicht so so eine halbe Freiheit irgendwie, ja. Das ist wirklich spürbar. Das Fluchen ist mir verschwunden, ohne dass ich darum gekämpft hätte. Ja, ich weiß nicht genau, wie das aufgehört hat. Das hat aufgehört. Ja, dieses Überinteresse an Fußball, das hat sich nicht vermindert, das hat sich komplett aufgelöst. Ja, natürlich auch dadurch, dass ich am Sabbat andere Beschäftigungen gefunden habe, ja. Aber es hat sich komplett aufgelöst. Diese große Sucht, sage ich mal, ja, in sexueller Hinsicht, das war mein Endgegner immer, ja. Das schaffst du nie. Ich wusste das aus eigener Erfahrung, das schaffst du nicht. Du kannst kämpfen, du kannst es verabscheuen, du kannst machen, was du willst, du schaffst es nicht. Und das Wort hat mich eines anderen belehrt, ja. Die Wahrheit wird euch frei machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie er mich so frei gemacht hat. Vollständig, ja. Stellen nicht mal mehr eine Versuchung dar teilweise, ja. Jetzt kommen Versuchungen auf anderen Sachen. Natürlich, Satan hat Versuchungen genug parat. Aber Jesus kann uns so vollständig frei machen von Dingen, wo wir dachten, das klappt nie, dass uns gewisse Dinge nicht mal mehr versuchen, ja. Und diese Erfahrung durfte ich machen. Also
das ist echt schön, weil es vielen, vielen Menschen so geht. Also sie werden angegriffen und sie versuchen dagegen zu kämpfen, aber wissen nicht, dass eigentlich Gott sie frei macht. Der Geist muss sie frei machen. Und so kämpft man sein Leben lang, hat irgendwann schlechtes Gewissen und irgendwie geht das Leben kaputt. Aber so eine Erkenntnis im Leben zu gewinnen, wie du sie gewonnen hast, es ist Gold wert. Ja, mehr als Gold, sagt die Bibel. Mhm. Der Geist macht einen frei. Und darüber hinaus hast du ja auch noch einen besonderen Segen erfahren, weil du auch noch gleichzeitig sozusagen endlich befreit von vielen schlechten Dingen, aber gleichzeitig hast du auch die Gesundheitsbotschaft gehört.
Ja.
War das auch in der gleichen Zeit, im gleichen Zeitraum?
Ja, ungefähr. Das war ungefähr in dem Zeitraum, wo das auch mit dem Sabbat dann kam, genau. War für mich erstmal jetzt kein Segen, ja. Erstmal habe ich gedacht, was soll denn dieses kleinliche Getue wegen Kaffee und so, wie kann denn das Sünde sein, ja. Ich war auch ein Genießertyp, ja. Also wenn ich Lust auf etwas hatte, dann habe ich mir das auch gegeben, ja. Also nicht alles, ich habe nie geraucht, ja. Meine Eltern haben mir das so beigebracht, diese Dinge waren für mich tabu, aber sonst war ich wirklich, also Kaffee und alle diese Dinge, die uns auch irgendwie benebeln, die ungesund sind, ja, ich wollte die nicht einfach sein lassen, nur weil Adventisten das sagen. Aber ich habe im Laufe der Jahre, und da hat Gott sehr viel Geduld mit mir gehabt, ich habe gelernt, wozu die Gesundheitsbotschaft überhaupt da ist, ja, und auch warum sie heute notwendig ist und warum, die Grundzüge finden wir dessen ja in der Bibel, aber heute Satan hat ja so viele Wege gefunden, unsere Gesundheit zu zerstören, ja, wie jetzt Nahrungsmittel komplett zerpflückt werden, was wir heute essen, das ist ja Füllstoff, das ist ja, kannst du mit Nahrung nicht mehr bezeichnen, nicht wirklich, ne? Es soll uns ja ernähren, es soll uns aufbauen, ja, dass wir einen klaren Geist, einen klaren Verstand haben. Und diese Dinge langsam zu begreifen, dass die Gesundheitsbotschaft ein Segen für mich ist und nicht Gott einfach nur etwas von mir verlangt, um zu gucken, wie gehorsam ich bin, das hat mich wirklich gestärkt darin. Und ich habe Gefallen gefunden, ja. Es gab oft Kämpfe. Schokolade war in dieser Sache jetzt mein Endgegner, ja, was die Gesundheitsbotschaft angeht. Schokolade dachte ich, boah, dann, wenn du das leiden lässt, du kannst das Leben nicht mehr genießen. Ja? Was völliger Blödsinn. Jetzt weiß ich im Nachhinein, dass es eine Lüge ist. Ja? Ich genieße das Leben nicht weniger als vorher. Ja? Gott gibt uns so viele andere gute Sachen, die gleichzeitig gesund und gesund sind und die man gleichzeitig genießen kann. Und ich habe richtig Gefallen daran gefunden. Also der Fortschritt gefällt mir. Ich entdecke neue Sachen, die ich sein lassen muss und komme da nicht mehr, es kommen nicht mehr diese Grollgefühle oder diese, oh, was soll ich machen, sondern ich habe Freude daran. Freude daran, Gottes Willen hier zu tun, weil ich weiß, dass es gut für mich ist.
Sehr beeindruckend. Man muss überlegen, deine Frau ist den ganzen Weg mit dir gegangen. Also ja. Sie war an deiner Seite. Welche Rolle spielt euer persönliches Zeugnis für den Glauben in eurer Familie?
Ja, ich habe das als Zeugnis mal in meiner Gemeinde erzählt. Weil mein Schwager ja auch dann ein paar Jahre später zum Glauben gekommen ist. Ja, wir hatten einige Gespräche zwischendurch, wenn es sich ergeben hat, im Familienbeisammensein hat man ja auch versucht, die Gelegenheit dann irgendwie zu nutzen, um das Denken der Menschen dann auf oder der Familienmitglieder auf diese geistlichen Dinge aufmerksam zu machen, die heute relevant sind, die weitgehend in Vergessenheit geraten sind, ja, oder mit denen man sich nicht beschäftigt. Prophetie ganz besonders, Zeitgeschehen und so weiter. Und so ist es halt öfters zu Gesprächen gekommen und ich habe aber nicht das Gefühl, dass er sich wegen mir bekehrt hätte, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe das auch in meiner Gemeinde so gesagt. Ich habe das Gefühl, trotzdem, dass ich in der Familie war, hat Gott ihn auf die Wahrheit aufmerksam gemacht. Ja, weil, kann ich vielleicht später auch noch was zu sagen. Das Entdecken der Wahrheit selbst reicht nicht. Ja, ich habe viele Dinge noch sehr falsch gemacht und habe, glaube ich, meiner Familie auch viele Hindernisse in den Weg gelegt, ja, mit meinem Verhalten. Trotzdem hat Gott es gebraucht. Die Wahrheit an sich hat so eine Kraft, wenn sie vorgestellt wird, auch durch so ein zerbrechliches und fehlerhaftes Werkzeug, hat Gott offensichtlich trotzdem durch seinen Geist gewirkt, dass mein Schwager jetzt mit dabei ist. Ja. Der hat sich taufen lassen vor kurzem und wir sind sehr froh, ich habe ihm das letztens auch nochmal gesagt, wir sind sehr froh, dass wir nicht mehr alleine sind in der Familie, ja. Also es hat mir extrem geholfen, dass meine Frau mit mir mitgegangen ist damals. Also in der Zeit, wo diese krassen Streitereien auch waren, diese heftigen Auseinandersetzungen in meiner Familie, auch wenn das alles ja eigentlich Liebe eigentlich die Motivation gewesen ist, ist das trotzdem heftig gewesen. Ne? Christus hat mir geholfen. Ich weiß, dass er mir beigestanden hat. Ich habe nie das Gefühl gehabt, du bist ganz alleine. Ja? Und meine Frau eben hat mir auch sehr geholfen, dass sie dabei gewesen ist und das alles auch über sich hat ergehen lassen. Und wir sind aber trotzdem jetzt froh, dass wir meinen Schwager auch mit dabei haben, ja, und seine Frau. Wir treffen uns regelmäßig, wir haben sehr tiefe Gespräche.
Das ist so schön zu hören. Wenn ich so überlege, also was für eine großartige Geschichte Gott mit dir geschrieben hat. Am Anfang hattest du diese furchtbare Angst vor der Verdammnis so in der Kindheit. Dann hast du die Wahrheit entdeckt. Dann hast du große Kämpfe gehabt, aber aus Liebe zur Wahrheit bist du da trotzdem weitergegangen. Und es betraf dein nächstes Umfeld, deine Familie, deine Gemeinde. Also bist du bereit, diesen Weg zu gehen, aber aus Liebe zur Wahrheit bist du weitergegangen. Mhm. Gott hat dir einen Neuanfang gezeigt. Du hast ein neues Leben begonnen. Du bist frei geworden von ganz vielen Dingen. Du bist ein Segen geworden für andere Menschen. Man könnte jetzt sagen, das ist so eine schöne Geschichte bis hierhin. Man könnte sagen, unser Interview ist jetzt ja eigentlich vorbei. Mhm. Aber das ist es noch nicht ganz. Denn nachdem Gott das alles mit dir gemacht hat und diesen Weg gegangen bist und heute ja wirklich als ein Licht in der Welt fungierst, hast du doch irgendwie ein geistliches Problem entdeckt, das dir nach Jahren aufgefallen ist. Mhm. Vielleicht darf ich da noch zu kurz fragen, was das für ein Problem ist.
Ja. Ja, ich habe eigentlich das Laodicea-Problem entdeckt. Ja, in mir selbst. Jesus beschreibt da ja eigentlich den Zustand unserer Gemeinde, ja, der Endzeitgemeinde. Und ich bin 2019 ungefähr in den Predigtdienst dann, also in den Laienpredigtdienst dann gerufen worden von unserem damaligen Pastor, war auch mein Freund. Und seit ungefähr 2023 sind diese Predigten in eine Richtung gegangen, wo es ständig um Selbstverleugnung ging. Und diese Predigten sind ja aus meiner Morgenandacht entstanden. Ja? Also es sind Dinge gewesen, die Gott mir gezeigt hat. Er hat mir, also hat mich darauf aufmerksam gemacht, ja, du bist in der Adventgemeinde, du kannst diese Lehren alle verteidigen, ja. Du kannst die Glaubenspunkte verteidigen, mehr oder weniger gut, den Zustand des Todes, ja, dass du wirklich tot bist, wenn du tot bist und es keine ewig lebende Seele gibt. Keine bedingungslos ewig lebende Seele, ja. Den Sabbat, das Gesetz, du kannst diese ganzen Dinge, die Prophetie, du kannst das alles erklären, du bist in der richtigen Gemeinde. Aber ich habe festgestellt, immer wieder, und das waren ganz verschiedene Dinge, die ich studiert habe, ja, mal ein Brief, mal eine Geschichte, aber immer wieder hat Gott mich darauf hingeführt, auf dieses eine Makel, du hast dich mir noch nicht ganz hingegeben. Nicht alles von dir gehört mir. Und ich habe auch festgestellt, dass wesentliche Kraft noch fehlt, ja, insbesondere wenn ich mich persönlich vergleiche oder auch die Gemeinde, die Adventgemeinde mit der Urgemeinde, dann sehen wir das alle, dass irgendwas ganz schief läuft. Ja, also die Kraft von damals ist heute bei weitem nicht da. Und Gott hat mich darauf aufmerksam gemacht, wie gesagt, seit 2013, diese Predigten gingen immer, egal aus welcher Richtung sie kamen, immer endeten sie an diesem einen Punkt. Wir brauchen eine völlige Hingabe, um gerettet zu werden, ja, dass Jesus uns auch gebrauchen kann. Ich bin dann kürzlich aufmerksam geworden durch einen Bruder auf ein Heft von Helmut Haubeil, Schritte zur persönlichen Erweckung. Ich habe mich mit ihm unterhalten und dann hat er mir erzählt, er hatte diese gleichen Gedanken, ja. Es fehlt etwas in unserem Glaubensleben. Es muss mehr geben als das, was wir haben. Es muss mehr Kraft geben, mehr Überwindung der Sünde geben, ja. Es ist ja nicht so, dass Gott nichts getan hätte bis dahin, sondern die Wahrheit hat mich wirklich frei gemacht. Er hat mich wirklich von groben Sünden frei gemacht. Aber es gab trotzdem Dinge, die immer noch da waren und die schwer zu überwinden waren, ja. Ich habe ja gesagt, damals war ja mein Hauptentgegner, diese sexuelle Lüste, wo ich dachte, das schaffst du nie. Ja, ich habe gemerkt, Esslust ist noch schwieriger, ja, für mich persönlich zumindest. Und ich habe gemerkt, Gott hat mir auch da Siege geschenkt, aber ich merke auch jetzt, was ist mit Geduld, was ist mit Christus, mit einem Christusähnlichen Charakter in den Nebensächlichkeiten, im Alltag, mit den Kindern. Egal wie die Umstände sind, so zu reagieren wie Christus, ja. Und da merke ich, wow, da fehlt der Hingabe, da fehlt ja die Kraft, die du eigentlich haben solltest laut Bibel, ja. Und wir haben dieses Buch dann studiert und wenig überraschenderweise steht da nichts davon drin, was jetzt irgendwie neu wäre, ja. In der Bibel steht, wie wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Ja, Ellen White schreibt das in allen ihren Büchern. Absolute Hingabe, das findest du ja quasi irgendwie fast auf jeder Seite. Deswegen ist das auch so unangenehm, sie zu lesen, ja. Für den fleischlichen Menschen, der nicht sterben möchte. Ja, und Gott hat mich darauf aufmerksam gemacht. Diese Lehre, dort, wo du etwas zurückbehältst, das musst du mir geben und ich fülle es mit meinem Heiligen Geist. Und ich denke, das ist das, was uns fehlt, was auch mir oft gefehlt hat, wenn ich mit meiner Familie in Konfrontation gewesen bin. Ja, wir brauchen beides. Wir brauchen die Lehre, wir brauchen die Wahrheit. Die Bibel sagt ständig, wir sollen die Lehre bewahren, ja, das uns anvertraute Gut. Wir können nicht nachlässig sein mit, ja, ist ja nicht so wichtig, ist ja nicht heilsentscheidend und so, wie man das manchmal gerne aufteilt, ja, das brauchen wir nicht so, ist nicht so wichtig und so weiter. Wir brauchen die Lehre, absolut, aber wir brauchen Jesus Christus auch. Wir können nicht Jesus Christus betonen und von ihm sprechen und gleichzeitig die Lehre weglassen. Wir können aber auch nicht, und das ist, glaube ich, unser Problem als Adventgemeinde, auch mein Problem gewesen oder habe ich auch immer noch mitzukämpfen, uns für etwas Besseres halten, weil wir die richtige Lehre haben. Ja, und sobald wir nicht erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, gehen wir los in eigener Kraft und versuchen mit unseren eigenen Argumentationen die anderen Geschwister aus den anderen Glaubensgemeinschaften davon zu überzeugen. Ja? Aber das Maximale, was wir damit erreichen werden, wir werden fleischliche Christen wahrscheinlich erzeugen, fleischliche Adventisten. Ja? Wenn wir es hinkriegen sollten, aus eigener Kraft Adventisten zu erzeugen, sage ich mal, die die Lehren übernehmen, aber Christus nicht im Herzen haben, wird uns das am Ende nichts bringen. Und ich habe das erkannt, dass es reicht nicht, einfach auf der richtigen Seite zu sein, wie Laodicea sagt, ich bin reich, ich habe Überfluss, es mangelt mir ja nichts, ich habe alle Lehren, ja, und ich habe aber den Geber der ganzen Gaben, den Geber der Lehren, dem erlaube ich nicht, alles in meinem Leben zu regieren. Jeden einzelnen Gedanken, den wir gefangen nehmen sollen, wie Paulus sagt, ja. Jedes Anliegen, das wir haben, ihm mit Flehen und Danksagung zu bringen, kommt man eigentlich aus dem Beten gar nicht mehr raus. Ja. So sollte es eigentlich sein. Und das ist eine Sache, die Gott mir noch gezeigt hat, das hat mir wesentlich noch gefehlt. Und ich glaube, wenn wir als Adventgemeinde das erkennen und Christus das in uns umsetzt, ja, der Heilige Geist uns völlig erfüllt, dann werden wir diese Kraft haben, wie es in Offenbarung Kapitel 18, Vers 1 heißt, ne? Dass die ganze Welt erleuchtet wird von den Botschaften der drei Engel. Das ist ja eigentlich unsere Aufgabe ist, aus Offenbarung Kapitel 14.
Amen. Vielen Dank. Also ich will das einfach mal als Schlusswort stehen lassen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, dass du da offen drüber gesprochen hast, über deinen Werdegang. Ich glaube, es hat vielen Menschen, spricht es aus dem Leben. Also sie finden sich da wieder. Und ich wünsche wirklich den Menschen, dass sie eine ähnliche Erfahrung machen können wie du. Danke für deine Offenheit. Wenn auch du Angst hast vor einem strengen Gott, vor der Hölle, der Vernichtung, der Strafe durch einen harten, ungerechten Gott, darf ich dir sagen, habe festes Vertrauen anstatt Angst vor der Hölle. Vertrauen auf Gottes Liebe, die dich einmal hält, auch wenn du mal falsch gehandelt hast. Lass deine Sichtweise verändern und laufe auf Gott zu, einen liebevollen Gott, der Freiheit verspricht.